Universität Hamburg.
Hinaus in den Unbegrenzten, beziehungsweise ins Weltall. Jetzt habe ich etwas vorschnell geklickt, aber das macht überhaupt nichts. Die Raumfahrtdarstellung bzw. das Raumschiff ist eines der zentralen Motive in der Science Fiction. Roboter wären noch von einer ähnlichen Bedeutungsschwere. Und in dieser Folie möchte ich einfach fragen, kurz, warum ist das eigentlich so? Eine Skizze dazu machen und meine Theorie vorlegen, dass sich im Raumschiff als Bildzeichen zwei für die westliche Kulturgeschichte sehr zentrale Bereiche konzentrieren und miteinander kombinieren. Und zwar die Astronomie, die Erkenntnisse über die Stellung des Menschen in Zeit und Raum versucht zu gewinnen, und die Hydronautik, also die Schifffahrt. Astronomie plus Hydronautik ergibt die Bedeutungsschwere der Astronautik. In beiden Gebieten geht es immer um die Grenzüberschreitung vom Bekannten in den unbekannten Raum. Jetzt speziell bei der Astronautik ist es ein Fortschritt, der in einem technischen Vehikel gemacht wird und dadurch vollzogen wird, wodurch dieser technische Gedanke in den Vordergrund gerät. Fortschritt, was ist es überhaupt? Wenn man das Wort betrachtet, fällt auf, dass hier eine Metapher verwendet wird, und zwar eine räumliche Metapher, die eine Entwicklung impliziert von A nach B. Und diese Raummetaphorik setzt sich in vielen Ebenen, die dann mit dem Raumschiff zu tun hat, fort. Es gibt Theorien von Lakoff Johnson aus der kognitiven Linguistik beispielsweise, dass der Mensch an sich einen metaphorischen Weltzugang hat. Also alles, was eine Idee ist, was abstrakt ist, muss, um verstanden zu werden, in eine konkrete Handlung überführt und verbalisiert werden. Eine dieser Ideen ist der Fortschritt. Und ein Beleg für meine These, warum das Raumschiff so zentral ist, wäre eben genau diese Konkretisierung dieser Idee-Fortschritt im Zeichen des Raumschiffs. Das Raumschiff verkörpert also den technischen Fortschritt. Kurz gesagt. Es hat verschiedene Vorgeschichten, das Raumschiff. Ich hatte gesagt, dass es grob gesagt zwei Bereiche gibt, die Astronomie und die Nautik. Und den Ansatz, den ich gewählt habe, der basiert auf einer Schrift des deutschen Philosophen Hans Blumenberg, der 1979 eine Untersuchung vorgelegt hat, Schiffbruch mit Zuschauer. Darin untersucht Blumenberg die sogenannte nautische Schicksalsmetapher im historischen Verlauf und findet dabei Folgendes heraus. Als Ausgangspunkt sieht er, dass der Mensch, obwohl er ein Erdbewohner ist, sein Leben in nautischen Metaphern konzipiert. Man bricht also zu neuen Ufern auf, wäre ein solches Bild, oder man läuft in den Hafen der Ehe ein. Also Bilder, die aus dem Bereich der Seefahrt stammen. Scherzhaft hinzugefügt, auf die Nase segeln. Gut, diese nautische Metaphorik kann man startend in der Antike beobachten und dann bis in die Neuzeit verfolgen. Interessant ist jetzt, dass der Grenzübertritt vom Bekannten in den unbekannten Raum, der bis in die Moderne immer mit dem Schiff als Vehikel vollzogen wurde, unterschiedlichen Semantiken unterliegt. Für die Antike und das Mittelalter stellt Blumenberg fest, dass es eine Bedeutung hat des Frevels. Das Meer ist also ein sakraler Raum und der Aufbruch des Menschen in diesen Raum hinein ist eine Hybris, und dadurch ist der Schiffbruch ein legitimer Frevel. Diese Semantik ändert sich in der Renaissance bzw. der Aufklärung. Hier wird die nautische Metapher verwendet in einem ganz anderen Sinn. Im Hafen zu bleiben, aus Angst, Neues zu entdecken, wäre hier Stillstand. Und der steht dem Aufbruchsgedanken diametral entgegen. Was also in der Aufklärung mehr an Gewicht gewinnt, ist die Vorstellung, dass man zu neuen Ufern aufbrechen muss und dass man das Risiko des Schiffbruchs auf sich nehmen muss. Hier ist also eine andere Bedeutung dem Aufbruch ins Unbekannte zugemessen. Blumberg entdeckt noch eine dritte Ausformung, und zwar die Seefahrt als Grunderfahrung bei, bei Pascal. Hier erscheint die Nautik als ontologisches Absolutum, wie es genannt wird. Der Mensch ist also eingeschifft, es gibt keine festen Ufer mehr. Damit ist gemeint, es gibt keine festen Sinnangebote, an die er sich richten kann. Er muss sich seine Welt und seine Sinnhaftigkeit zusammenkonstruieren. Es wäre vielleicht genau dieser Gedanke, dass die Welt mit Sinn gefüllt werden muss und dass die nicht quasi a priori für den Menschen geschaffen ist. Gut, diese drei Bedeutungen stellt Blumenberg fest für die Metaphorik der Schifffahrt. Und er beendet sein Werk in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts mit der Begründung, dass die Seefahrt als solche an Bedeutungsschwere abgenommen hat, weil sie als solche nicht mehr präsent ist im Leben des Menschen. Die Dichotomie bekannter Raum, unbekannter Raum und der Fortschritt sind jedoch immer noch präsent im Leben des Menschen. Die Frage, die ich jetzt stelle, lautet: Wohin hat sich diese Gegenüberstellung bekannt, unbekannt hin übertragen? Und meine These ist, dass es sich in der Raumfahrt und in den Raumschiffen ähnliche Metaphoriken finden lassen. Dass sich also die Achse bekannt, unbekannt von der horizontalen, wie es in der wie in der Schifffahrt ist, nach der vollständigen Entdeckung der Welt im 19. Jahrhundert in die Vertikale verlagert hat. Dass also die Schifffahrt im Meer zur Raumschifffahrt im Sternenmeer geworden ist. Sozusagen hier zu sehen. Man sieht also, hier geht es nach oben und nicht mehr nach rechts oder links, um den unbekannten Raum zu entdecken. Im Folgenden möchte ich einige Phasen beschreiben, in denen ich Filme gruppiere und versuche, sie in eine chronologische Abfolge zu stellen und deren Metaphorik, deren astronautischer Metaphorik zu folgen. Dabei beginnen wir um das Jahr 1900, und zwar im Jahre 1902, in dem Georges Méliès sein Voyage de la Lune veröffentlicht oder in die Kintops bringt. Ich spare mir jetzt die längere Ausführung, was in dem Film passiert. Interessant ist dabei, dass hier eine Fortschrittseuphorie herrscht. Die Menschen brechen auf und erreichen ihr Ziel und gewinnen sozusagen den fremden Raum. Man sieht es hier an diesem Bild, eine der Schlusseinstellungen, in dem Mabulov, der Anführer der Astronauten, seinen Fuß triumphierend auf eine Monddarstellung stellt. Und so kurz gesagt komme ich zu der These, dass in einer ersten Phase eine Fortschrittseuphorie herrscht. Hier ist also der Aufbruch ins Unbekannte positiv konnotiert. Das ist die Beobachtung im Film. Jetzt ist die Frage, für was ist eine Metapher? Ich gehe davon aus, dass es auch eine extradiegetische Metapher gibt, dass also Filme auf ihre sozialen Kontexte eingehen und diese auf, man kann auch sagen, symbolische Art und Weise ins Bild setzen. Bei Méliès wäre es jetzt Die Verkehrsrevolution, die mit der Eisenbahn ja quasi präsent geworden ist. 2 Jahre nach Voyage de la Lune dreht Méliès dann auch noch einen anderen Film, Le Voyage à travers l'impossible, wo tatsächlich auch ein Zug zu einem Proto-Raumschiff wird. Ein weiteres Beispiel wäre 1929 von Fritz Lang, Die Frau im Mond, wo auch hier der Aufbruch gelingt, aus kapitalistischen Gründen. Links im Bild sehen wir Destination Moon. Auch hier ist ein, quasi ein Plädoyer für die Raumfahrt, sehr viel realistischer schon dargestellt, während Méliès natürlich sehr ja, im fantasievollen Verbleib seine Ferien dort ansiedelt, ist Destination Moon, man kann sagen, ein Hard-SF-Film. Zwischen Kalten Krieg und Mondlandung habe ich das jetzt genannt. Natürlich ein weiter Zeitraum. Was ich jetzt beschreiben möchte, ist ein Shift in der Bedeutung oder beziehungsweise was ich an den Filmwerken in diesem Zeitraum beobachten kann. Wir hatten genau über 2001 gesprochen und über die Frage, wie die Maschinen dort agieren, also Hell beispielsweise, der neurotisch zu werden scheint im Vergleich zu den Menschen. Und eine These, die ich zu 2001 jetzt in den Raum stelle, ist, dass mit 2001 sich ein Wandel vollzieht, der diese Euphorie einschränkt und der am Anfang einer Technikskepsis steht. Sie hatten ja, wir wissen jetzt, um was es geht. Dieses hier geht jetzt nicht mehr. Ja, genau. Die mir auch nicht schlecht getan hätte. Aber vielleicht kommen wir nochmal dahin. Ja, genau. Moment kurz. Da waren wir. So. Genau. So. Genau. Es gibt diese Unterhaltung in der Raumkapsel. Und ein prägendes Zitat ist, Sie unterhalten sich genau über Hell, den Computer. What do you think? I got a bad feeling about it. Schließlich ist es Hell, der für den Tod der Besatzung verantwortlich ist. Die zweite Phase würde ich also mit dem Überbegriff Technikskepsis betiteln. 1969, die historische Zäsur für die Raumschifffilme, die gelungene Mondlandung, die dann natürlich auch großen Einfluss auf die Raumfahrtfiktionen hat. Zentral ist hier die Bilder, die von den Apollo-Missionen gemacht werden, also ein fotografisches Abbild der Erde aus einer Erd-Mond-Distanz. Mit diesen oder an der Entstehung der Umweltbewegung haben diese Bilder einen ganz zentralen Beitrag geleistet. Hier wird zum ersten Mal deutlich, dass die Erde ein schützenswerter Raum ist, der quasi genau wieder diese Dichotomie, die das Raumschiff an sich verkörpert, innen geschützter Raum, Sphäre der Kultur des Menschen, außen das unbekannte Fremde, verkörpert. Hier kommt die Metaphorik vom Raumschiff Erde auf. Lewis Mumford war es. Wie reagiert jetzt der Science-Fiction-Film und darin die Raumfahrt? Genau so, kann man sagen. Er richtet seinen Blick zurück. Die Euphorie, die bei Méliès zu sehen war, wir gehen nach draußen, wir entdecken neue Räume, wir weiten unseren Kenntnisstand aus, wird noch kritischer gesehen. Es wird überlegt, ist es überhaupt sinnvoll? Was können wir da draußen erreichen? Man muss bedenken, 1972 wurden die Mondlandemissionen bereits eingestellt, weil sich sehr schnell herausgestellt hat, dass es für den Menschen auf dem Mond nichts zu holen gibt. es ist eine lebensfeindliche Wüste, viel tödlicher gibt es wohl, ja, wie soll ich sagen, nichts hier im Universum. Gut, wie ist es mit der Zeit, bin ich noch?
Ja, Sie haben noch gut 5 Minuten.
Okay, gut, als Beispiele für diese Phase habe ich Silent Running ausgewählt. Hier, hier handelt es sich um ein Öko-Science-Fiction, sage ich mal, in dem Raumschiffe dazu verwendet werden, die letzten Reste, die botanischen Reste der Erde, die zerstört ist, quasi als Archiv zu retten.
Ich muss mich entschuldigen, dieses Handy schaltet sich von alleine an.
Technik-Skepsis.
Ausgeschaltet. Nicht das erste Mal.
Entschuldigung. Okay, genau.
Es gibt Nachspielzeit jetzt.
3 Sekunden. Also genau, das Raumschiff bildet hier quasi einen erdähnlichen Raum, in dem die Botanik der Erde ins Weltall transportiert wird. Dann ist 1972, 1974 Dark Star von John Carpenter, ein durchaus amüsanter Film, aber die, wenn man genauer betrachtet, zeigt sich hier eine Semantik der Sinnlosigkeit. Die Astronauten erfüllen, ja gut, eigentlich eine Mission, aber tatsächlich treiben sie durch ein Weltall und wissen eigentlich nicht mehr, was sie da machen. Also eine Sinnlosigkeit, die dann mit Blumenberg gesagt über dieses Eingeschifftsein rekurriert, also den Sinnverlust zeigt. Die Verwendung des Raumschiffs hat eine Zäsur bei Alien 1979 dann, sowohl aus gendertheoretischer Perspektive, dass Ripley also eine Frau ist, als auch in der Darstellung der Innenräume des Raumschiffs selbst. Ich hatte es kurz angesprochen, das Raumschiff ist wie die Erde innen drin der schützende Kulturraum. Hier ist der Mensch ja, in seiner Welt, hier kann er überleben, ob das jetzt Blumen und Pflanzen sind wie bei Silent Running, oder die Luft, die sonst in allen Raumschiffen vorhanden ist. In Alien kehrt sich diese die Sache um. Hier bricht von außen das Fremde, das Bedrohliche ein und verwandelt den Innenraum in ein gefährliches Labyrinth, in dem die Stadt selbst, die Jagd selbst stattfindet. Die Raumfahrt verliert zunehmend an Glamour, sage ich mal. 1986 das Challenger-Unglück, 2003 das Unglück mit der Columbia-Fähre und die Frage, warum überhaupt noch ins Weltall fliegen, wird immer präsenter. Ein Vorläufer dieses Zweifels wäre dann James Cameron, The Abyss, wo das Raumschiff zum Submarinenschiff wird. Auch hier wieder die Semantik innen-außen. Und interessant, die Begegnung mit dem Göttlichen. Hier ist Jodie Foster zu sehen in Contact, die interessanterweise als einzige Astronautin startet. Bei der Vorbereitung ist mir das so als Frage gekommen, gibt es eigentlich Raumschiffdarstellungen, wo nur ein Astronaut oder eine Astronautin die Raumfahrt?
In 20er Jahren.
Ich bin gespannt. Ja, okay. Aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht eingehen. Ich möchte auf das Ende eingehen. Bei 2001 hatten wir es schon, dass der ontologische Status des Dargestellten nicht mehr so wirklich zu erkennen ist. Ist das, was der Filmzuschauer präsentiert bekommt, Realität oder ist es eine Traumvorstellung oder eine psychedelische Halluzination? Sowohl in Contact als auch in 2001 ist es durch filmische Strategien nicht wirklich markiert, was es ist, sodass diese Ambivalenz bleibt. Und da hatte ich auch eine These dazu, die mir jetzt gerade entfallen ist. Vielleicht kommt sie in der Diskussion nochmal. Fakt ist aus meiner Sicht, dass der Raumfahrtfilm ja, wie gesagt, an Glamour verloren hat. Ein Beleg dafür wäre der Film Space Cowboys, in dem gealterte Astronauten in die noch einmal aufbrechen, grob gesagt aus der Reise zu den New Frontiers ist die letzte Reise geworden. Was mich dazu bringt, zu sagen, dass die Raumfahrt ist ein Sujet für ältere Herren geworden. Ich komme zum Ende. Die Dichotomie bekannt-unbekannt, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, als das, was Menschen auch in ihrer Entwicklung auszeichnet, was Technik in ihrer Entwicklung auszeichnet, bleibt dennoch bestehen. Wo sind die neuen Räume? Hier, und das als letzte These, kurz noch angesprochen, möchte ich ins Jahr 1999 quasi mich bewegen und behaupten, dass bekannt-unbekannt sich mit dem Aufkommen der virtuellen Räume sich genau dorthin bezogen hat. Als Beispiel oder als Beleg nehme ich The Matrix, wo sozusagen genau diese Sache aufgemacht wird. Interessant ist dabei hier, dass die Daten visualisiert werden über eine Flüssigkeitsmetapher. Es gibt Datenströme. Auch in unserem Sprachgebrauch ist es üblich, dass wir vom Surfen reden. Es gab den Netscape Navigator. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Auch Neo und seine Mitstreiter befinden sich in der realen Welt in einem Schiff, in einem U-Boot. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.